Das SWR-Interview der Woche mit Lisa Kötter, Mitbegründerin der Frauenreformbewegung Maria 2.0. Mein Name ist Silke Arning. Hallo und guten Tag, Frau Kötter.
Ja, ich grüße Sie, Frau Arning.
Frau Kötter, Ostern 2021. Wir haben uns eigentlich darauf gefreut, dass in diesem Jahr alles anders sein wird, dass die Kinder zu Besuch kommen können oder auch die Eltern, dass man gemeinsam Ostern feiern kann. Und nun müssen wir doch wieder unsere Ostereier allein suchen. Wie geht es denn Ihnen eigentlich damit?
Ja, wahrscheinlich geht es mir damit, wie es fast allen geht. Ich bedauere das sehr. Ich habe selber ein paar Enkelkinder und 4 erwachsene Kinder. Und eigentlich war Ostern und ist bei vielen ja auch immer das Fest, wo sich die Familie anders als an Weihnachten möglichst draußen trifft, möglichst etwas im Freien unternimmt und der Winter abfällt und so weiter und so fort. Das ist nicht möglich. Und das ist sehr traurig. Was mich auch traurig macht, ist also die Osterliturgie in der Osternacht ist eigentlich meine liebste Liturgie. Dieses, was die katholische Kirche so wunderbar feiert mit dem Lumen Christi, also das Licht in die Kirche zu tragen, aus der Dunkelheit, indem man sich das Licht weitergibt von Mensch zu Mensch. Also wirklich dieses Sinnbild auch dessen, was Jesus uns geschenkt hat, ja, das Helle sichtbar machen in der Welt, die Liebe weitergeben, dass es darum geht. Das ist mir die liebste Liturgie. Die ergreift mich jedes Mal sehr. Und ich glaube, ich habe die, ja, letztes Jahr konnte ich nicht gehen, weil es gab keine. Dieses Jahr werde ich nicht hingehen aus Solidarität mit denen, die ihre jeweils anderen Feiern, Feste, Wichtigkeiten auch nicht feiern können. Ich habe vorher, glaube ich, noch nie eine Osternacht verpasst.
Dieses Bild, das Sie da gerade beschrieben haben, ich glaube, das ist auch sehr eindrücklich, dieses Licht, was eben auch am Ende dieses langen Tunnels dann sichtbar wird und auch ein Symbol ist eben für die Hoffnung, die wir ja alle mit Ostern, auch mit diesem Fest ganz intensiv verbinden. Ich glaube, das können wir alle ganz gut gebrauchen, denn mein Eindruck ist, wir sind alle inzwischen durch diese Pandemie-Erfahrung, diese lange Zeit auch sehr dünnhäutig geworden.
Ja, und da kann ich mich auch gar nicht ausschließen. Ich bin auch sehr dünnhäutig geworden. Also mich gehen Dinge, die mir geschrieben werden und gesagt werden, die nicht gerade freundlich sind, viel, viel mehr unter die Haut, als das früher der Fall war. Da ist nicht viel mehr Teflon, nicht mehr viel Teflon auf der Haut. Das geht mir genauso. Und dieses Symbol, nicht nur, dass nach der langen Dunkelheit es wieder hell wird, sondern auch, dass das Licht von Mensch zu Mensch gegeben wird, ist für mich auch ein Symbol für das, was im Moment nicht möglich ist. Wir können zwar telefonieren, wir können über Zoom miteinander sprechen, aber ich empfinde stärker als selten vorher, dass wir soziale Wesen sind, die auch ihren Geruch brauchen, dass das Nonverbale über Gestik, über eine, ich nenne es jetzt mal, über eine Aura, die wir haben, wenn wir in einen Raum treten, etwas mitbekommen. Das fehlt alles. Also ich stelle mir manchmal vor, es würde ein paar Jahre dauern und was dann aus den Kindern würde, die hineingeboren worden sind in diese Pandemie. Also was da vielleicht auch an Sinn fehlen würde oder erstmal ganz, ganz anstrengend neu gelernt werden müsste.
Das war das Stichwort Sinn. Die Kirchen, die bieten sich gerade in diesen Krisenzeiten auch gern als Gesprächspartner an. Was ist denn der Sinn von Kirche im Jahr 2021?
Kirche ist eigentlich ein Versprechen. Also so verstehe ich Kirche. Ein Versprechen, auf das zu hören, was Jesus gesagt hat. Der eben gesagt hat, schaut diesen Gott an, er liebt euch bedingungslos. Und mit mir wird sichtbar, dass er euch auch bedingungslos vertraut. Dass er sich der Welt aussetzt. Und jeder Mensch ist ausgesetzt dem Erbarmen des Nächsten. Also verhaltet euch so. Begegnet euch mit Liebe und macht die Welt damit heller. Das ist die Botschaft. Und Kirche ist für mich das Versprechen, diese Botschaft weiterzugeben, sie unsere Kinder zu lehren, den Menschen davon zu erzählen, dass wir ein liebendes Gegenüber haben und kein rege verliebtes, kontrollsüchtiges, rachsüchtiges, männliches Biest im Himmel sitzen haben.
Sie haben eben gesagt, das ist die Botschaft, wenn ich jetzt an den stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, an den Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode denke. Der hat nämlich jetzt aktuell gesagt. Christen wollen Ostern feiern und sehnen sich nach gewohnten Ritualen, zu denen der festliche Gottesdienst dazugehört. Würden Sie das als Vertreterin von Maria 2.0, einer Bewegung, die die Kirche eigentlich reformieren will, würden Sie das unterschreiben?
Zur Hälfte würde ich es unterschreiben, weil Rituale sind etwas, wo wir uns drin wiedererkennen können. Eine Wiedererkennung ist etwas Schönes, ist etwas Heimatliches. Ja, das ist genauso wie der Apfelkuchen von der Oma, der dieses ganz bestimmte Gewürz hat. Und genau so muss es sein, damit ich mich richtig und aufgehoben fühle. Was immer verwechselt wird, und das ist sehr typisch für die römische Verfasstheit der Kirche, ist, wir Menschen brauchen Rituale. Aber es wird immer so gelehrt, als ob Gott unsere Rituale braucht. Und das ist das, wo ich nicht mitgehen kann. Ja, ich glaube, die Menschen sehnen sich nach Gemeinschaft, nach Ekklesia, nach einer Versammlung. Und mehr denn je natürlich in der Pandemie. Und nach dem Ritual. Wir haben bestimmte Übereinkünfte und in Ritualen feiern wir diese Übereinkünfte. Und das, was wir meinen, verstanden zu haben und was uns gut tut, uns Menschen, das Abkommen, was wir miteinander geschlossen haben, die Regeln. Wenn wir aber merken, die Regeln sind nicht mehr gut für uns Menschen, dann ist es gut, wenn wir sie verändern. Dabei hilft uns zum Beispiel Demokratie.
Die Menschen, die haben Sehnsucht nach einer Gemeinschaft. Leistet aus Ihrer Perspektive die katholische Kirche diese Art von Gemeinschaft noch?
Ich denke, in den Gemeinden passiert, was das angeht, sehr, sehr viel. Ich unterscheide da eigentlich sehr von der gelebten Kirche unter den Menschen und dem, was aus Rom kommt. Wir haben aber halt eine römisch verfasste Kirche. Und für mich hat diese Kirche dieses Versprechen schon lange gebrochen, weil die Botschaften, die sie sendet, wir haben da ja gerade auch wieder aktuelle Beispiele von leider, ist keine stützende, keine feiernde, das Leben feiernde, die Menschen an ihren Schwellen, an ihren wichtigen Schwellen segnende Kirche, also Gottes Segen zusprechende Kirche, sondern für viel zu viele Menschen eine zutiefst verletzende Kirche. Und das kennen wir aus der Vergangenheit und leider ist das immer noch so. Wir sehen es an dem neuesten Schreiben aus Rom.
Sie spielen damit auf dieses Schreiben an, das die Segnung homosexueller Paare betrifft, die vom Papst abgelehnt wird. Mhm. Das ist einer dieser wunden Punkte, aber es gibt ja noch sehr viele mehr. Wenn wir mal an die Frauen denken, und Sie sind ja als Mitbegründerin von Maria 2.0 die Mitbegründerin einer Frauenreformbewegung, die gesagt hat, die Frauen, die dürfen nicht länger draußen bleiben, vor der Kirchentür sozusagen, dürfen nicht nur den Kuchen reichen beim Gemeindefest, sondern sollen auch mitverkündigen dürfen. Haben Sie inzwischen nach diesem 2 Jahren, die sich jetzt schon in dieser Reformbewegung engagieren, haben Sie einen Grund gefunden oder eine Erklärung dafür, sagen wir mal so, warum die mächtigen Kirchenmänner so viel Angst haben vor den Frauen?
Tja, ich weiß nicht, ob es Angst ist. Die Angst ist, glaube ich, an einer anderen Stelle. Die Ursache für Angst in der Kirche ist, glaube ich, die Angst vor Veränderung und die Angst vor Machtverlust. Denn der Ausschluss von Frauen hat ja eine lange Geschichte, eine ururalte Geschichte. Die katholische Kirche hat es immer letztendlich von ihrer Machtstruktur her mit den Mächtigen gehalten. Ja, die Kaiser waren Kaiser von Gottes Gnaden und wurden von Päpsten oder Bischöfen gekrönt und gesegnet und so weiter und so fort. Also es war immer ein zweckvoller Ausschluss bestimmter Gruppen und die Frauen mussten immer kontrolliert werden. Das ist das A und O. Das ist sehr verknubbelt. Also ich hole es gerade weit aus. Aber wenn ich sage, dass die Männer ein Interesse haben am Ausschluss von Frauen, dann muss ich so weit ausholen, weil ich glaube, dass dem Ganzen zugrunde liegt, dass Frauen die Kinder kriegen und dass die weibliche Sexualität deswegen kontrolliert werden muss. Weil Männer immer wissen mussten, ob wirklich ihr Erbe geboren wurde. Es geht immer um Besitz und Macht. Und letztendlich ist es natürlich jetzt sehr seltsam, das auf die heutigen Bischöfe zu beziehen. Und wir haben ja auch inzwischen, sagen wir mal jetzt in der westlichen Hemisphäre, viele Bischöfe, die anfangen umzudenken, weil sie einfach auch in ein demokratisches Staatssystem hineingeboren sind und weil eigentlich diese Nicht-Anerkennung von Frauen oder dieses Nicht-Frauen wirklich als gleichberechtigt einfach zu sehen, eigentlich nicht mehr geht, weil die Menschen auch nicht mehr mitgehen. Aber woran liegt es? Ich glaube, ein Bischof ist ein Bischof und ein Papst ist ein Papst, weil er in diesem System geboren ist, in diesem System aufgewachsen ist, in diesem System heißt auch in diesem Denken aufgewachsen ist und dieses System immer mitgestützt hat. Priester, die dieses System nicht immer mitgestützt haben, werden wahrscheinlich sehr, sehr schwer Bischof werden.
Erleben Sie eigentlich Abwehr vor allem von den Bischöfen, von den Männern eben in der katholischen Kirche? Oder gibt es Abwehr auch tatsächlich von Frauen in der katholischen Kirche?
Aber selbstverständlich gibt es eine sehr große Abwehr auch von Frauen in der katholischen Kirche. Sehen Sie mal, Frauen sind ja weltweit auch die, die ihre Töchter so erziehen, dass sie später wieder sich meinen, ducken zu müssen. Und wer beschneidet die Mädchen, die beschnitten werden? Das machen die Mütter und die Tanten und die Frauen, das machen nicht die Männer. Wer erzieht die kleinen Jungs zu großen Machos? Das machen meistens die Mütter und so weiter und so fort. Doch, es gibt diese Frauen. Und auch da sieht man wieder diese Angst, es soll sich nichts verändern. Wenn sich nichts verändert, muss man seinen sicheren Raum nicht verlassen. Also diese Angst vor Veränderung ist, glaube ich, ja, dem Menschen irgendwie gegeben. Die Angst vor dem Fremden, die Angst vor Veränderung, weil Veränderung ist anstrengend. Selber denken ist anstrengend. Seinen Verstand benutzen ist anstrengender, als wenn da jemand steht, der sagt, so und so muss es sein.
Maria 2.0 hat vor kurzem erst mit einem Thesenanschlag 2.0 für Aufsehen gesorgt. Da haben sie nochmal die ganzen Missstände in der katholischen Kirche aus Sicht der Reform Frauen formuliert. Also der Skandal um sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche, um die Frauenfrage. Also es geht ihnen um einen Zugang von Frauen zu allen Ämtern. Und ein Thema auf diesem Thesenanschlag war Bundleben in gelingenden Beziehungen. Sie haben es schon angesprochen, da ging es um Wertschätzung und Anerkennung einer selbstbestimmten Sexualität und Partnerschaft. Und wir haben jetzt eben einen Papst erlebt, der ganz klar Nein gesagt hat zur Segnung homosexueller Paare. Aber auf der anderen Seite muss man ja sehen, es ist gang und gäbe, Häuser und Felder zu segnen, homosexuelle Paare aber nicht. Auf Franziskus haben ja viele Leute gesetzt als einen Papst, mit dem Veränderungen möglich sein könnten. Wie sehen Sie das?
Ja, es ist ja auch sehr seltsam. Also es ist noch gar nicht lange her, da hat Papst Franziskus an die Welt geschrieben, an die Staaten dieser Welt, dass homosexuelle Paare unbedingt auch die Möglichkeit kriegen müssen, praktisch standesamtlich zu heiraten, weil sie auch eine Familie verdienen, weil sie auch im Verbund leben können sollen. Und gleichzeitig unterschreibt er ein Papier, das die Glaubenskongregation, glaube ich, war das, ihm vorgelegt hat, zum Unterschreiben. Und ich glaube, er hat nicht die Kraft, dies nicht zu tun. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, dass er das tut, dass er so ein Papier unterschreibt. Denn das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Licht, was wir von Mensch zu Mensch weitergeben, ist ja auch ein Symbol für die Liebe, die wir sichtbar machen. Für die Liebe, die Gott ohne jede Bedingung und in einer überwältigenden Fülle über die Welt sozusagen ergießt, in jedem Moment über jedes Lebewesen. Und zu sagen, hier an dieser Stelle macht dieser Segen Stopp, weil da Sexualhandlungen sind, die Gott zwar geschenkt hat mit der Lust, aber dann verbietet auszupacken und sich dann daran weidet, dass wir diese Geschenke nicht auspacken. Ja, der sich weidet an einem Leid. Die Kirche sagt ja quasi damit, dass sie diese Segnungen verbietet, sagt sie ja quasi, okay, ihr könnt die einzelnen Menschen aber ja nicht die Liebe segnen. Das heißt also, homosexuelle Liebesakte sind des Teufels. Und damit sagt sie ja den Homosexuellen, du darfst dein ganzes Leben lang deine Sexualität nicht lieben. Und ich glaube, dieses Grundverständnis von Sexualität ist ja auch ein Problem, was alle anderen berührt in der römischen Kirche. Dieser Gegensatz, der aufgebaut wird von Reinheit und Sexualität, also Sexualität gleich Dreck und irgendwie schmierig und so weiter und so fort. Und Reinheit ist immer Abwesenheit von Sexualität und sexuellen Gefühlen. Und nicht anerkennen, dass die Sexualität genauso zum Menschen gehört wie unser Essen und unser Trinken und die Luft, die wir atmen.
Frau Kötter, Sie und andere engagierte Kirchenfrauen haben Maria 2.0 gegründet, weil Sie damals vor 2 Jahren einen Film über sexuelle Gewalt und das Vertuschen von sexueller Gewalt innerhalb der katholischen Kirche gesehen hatten. Und das gab dann den Anschluss zu sagen, das geht nicht. Wir müssen mit Blick auf die Opfer etwas bewegen. Was hat sich für die Opfer in den letzten Jahren bewegt?
Ja, für die Opfer hat sich ja angeblich, also nach vorne gerückt, bewegt, dass es eine Studie gab, dass die Bischöfe alle versprochen haben, sie würden jetzt erforschen, was alles genau gewesen ist und wie es weitergehen kann, dass so etwas nicht mehr in diesem Maße passiert und vor allen Dingen auch diese bündischen Strukturen aufzubrechen, die also dem Vorschub geleistet haben, das vertuscht werden konnte und damit im Grunde auch dem Missbrauch Vorschub geleistet haben. Denn wenn ich mich als Täter sicher fühlen kann, weil meine Brüder schon darüber wegsehen oder weil sie vielleicht alle selbst irgendeinen Dreck am Stecken haben, den sie verbergen müssen, dann zieht das natürlich auch leider eine Klientel an, die Probleme mit Macht hat. Also das sind ja nicht alles Pädophile, die die Kinder missbrauchen, sondern das ist ein Problem mit Macht und ein Problem natürlich auch mit der eigenen Sexualität, die in jedem Falle als sündhaft angesehen wird. Also diese Priester, die so etwas tun, die kommen ja nicht, wenn sie ins Priesterseminar gehen, aus einem luftleeren Raum. Die kommen aus Familien, in denen oft genau diese Polarität aufgebaut wird. Alles, was mit Sexualität zu tun hat, ist Sünde, Sünde, Sünde. Da merkt man womöglich, dass man aber durchaus einen Sexualtrieb hat und denkt dann, oh, dann werde ich Priester, dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, wenn man aus einer Verklemmung heraus und aus einer unreifen eigenen Sexualität sich zu so einem Leben entscheidet, um sich vor der Sexualität zu schützen, um eine Wand aufzubauen, eine Schutzwand vor dem, was man als Sünde beigebracht bekommen hat, dann wird es ganz schräg.
Wenn wir nochmal an die Opfer denken, Matthias Katsch von der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch, der hat betont, nach 11 Jahren Missbrauchsskandal habe die Kirche gezeigt, dass sie es allein nicht hinbekommt. Also die Aufarbeitung und auch einen Weg zur wirksamen Prävention. Es müsse jetzt also eine staatliche Wahrheitskommission her. Halten Sie diesen Weg für gangbar?
Eigentlich finde ich es selbstverständlich, dass die Kirche die Aufarbeitung dieser Verbrechen nach außen gibt, dass sie sie an unabhängige Aufklärungskommissionen übergibt, und zwar ohne Wenn und Aber, und auch einfach die Archive aufschließt. Also die Leute, ob das jetzt Advokaten sind oder ob das Historiker sind oder was auch immer, müssen selbst in die Archive reingehen.
Hätten Sie sich eigentlich generell mehr Aufklärungsdruck dann durch die Politik gewünscht, also was die Aufarbeitung und den Umgang mit sexueller Gewalt in der katholischen Kirche betrifft?
Ja, und das nicht nur in der katholischen Kirche. Also der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung mahnt das ja schon lange an, und zwar auf breiter Front. Das ist ein Verbrechen, was den meisten Leuten als eines der schlimmsten Verbrechen überhaupt gilt. Und trotzdem ist der Staat, ich meine, es gibt einen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, und der klagt immer darüber, dass er im Grunde überall wie in Watte packt, dass keiner es wirklich angehen will. Das ist eine große Wunde der Kirche sowieso, also auch in ganz besonderem Maße, und das ist überhaupt nicht zu relativieren. Also aber das ist gesamtgesellschaftlich auch eine große Wunde.
Also das merken Sie auch, oder haben Sie den Eindruck, dass die Kirchen da nicht richtig ran wollen?
Ich würde das nicht mal unterstellen. Ich glaube, die Kirchen wollen daran. Aber was nutzt alle Aufklärung? Wir gucken mal nach Köln. Da ist das so wie auf so einer Bühne zu sehen, wie ein Drama. Also da wird ein Gutachten erstellt, das wird aber nicht veröffentlicht. Ich rede jetzt nicht weiter drüber, warum nicht und so weiter und so fort. Da haben genug drüber geredet. Jetzt kommt das zweite Gutachten, das sagt, ja, so und so, die und die waren verstrickt, die haben Fehler gemacht und die haben vertuscht und so weiter. Bumm, die werden dann auch erstmal entlassen oder erstmal vorläufig freigestellt, wie so schön dann gesagt wird. Gleichzeitig sagen die Gutachter aber, die Aktenführung ist desaströs, katastrophal, es fehlt etwas, es sind eindeutig Dinge entfernt worden, von ganzen Verläufen gibt es gar nichts. Dann werden, warum auch immer, Betroffene nicht gehört, die Leute, die Ansprechpartner waren im Bistum für die Betroffenen, werden nicht gehört und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein Gutachten mit 1000 Ecken und Fragen, aber der jetzt auferstandene strahlende Held, Herr Wölki, der seinen Ziehvater vom Sockel stieß, ist jetzt selbst auf den Sockel gestiegen. So, Herr Wölki hält dann eine Rede und sagt, ja, ich habe jetzt verstanden, das System ist es, was falsch läuft. was ja immer alle Kritiker sagen. Es geht nicht um einzelne Täter und Taten, auch muss alles ans Licht, aber es geht um das System, was diesen Taten Vorschub leistet. Und Herr Wölki macht jetzt Folgendes. Er sagt, ja, es liegt am System. Ich habe verstanden, unsere Aktenführung war nicht gut. Und das ist so eine Pervertierung dessen, was die Kritiker dieses Systems mit dem System meinen. Da geht es nicht um eine gute Aktenführung, sondern da geht es um dieses System von Gehorsam und Loyalität, dieses System von monarchischen Hierarchien, dieses System von einer hundertprozentigen Abwesenheit von Demokratie. Und da wird überhaupt nicht dran gerührt. Da wird nicht dran gerührt, nicht mal mit Worten.
Frau Kötter, vor dem Hintergrund, den Sie gerade beschrieben haben, kann man verstehen, wenn Leute sagen oder darüber nachdenken, ob sie der katholischen Kirche den Rücken zudrehen. Sie haben nach 2 Jahren intensiven Engagements in der Frauenreformbewegung Maria 2.0 gesagt, jetzt ist für Sie auch bald das Ende erreicht. Sie wollen aus der katholischen Kirche austreten. Frust, Resignation oder was hat Sie zu diesem Schritt veranlasst?
Weder Frust noch Resignation, noch werde ich aus der katholischen Kirche austreten. Ich werde aber aus der Körperschaft der römischen Kirche austreten. Ich werde diese römische Kirche, deren Struktur ich als verletzend und den Verletzungen Vorschub leisten empfinde, nicht mehr weiter alimentieren, weder mit Mitgliedschaft noch mit Steuern. Das Römische ist eigentlich das, was wir abstreifen müssen. Und ich wünsche mir eine jesuanische Kirche und zu der werde ich auch immer gehören und auch zu der Gemeinschaft. Ich verlasse nicht die Gemeinschaft der Getauften, ich verlasse nicht die Gemeinschaften, mit denen ich feiere. Auch Maria 2.0 werde ich weiter genauso mittragen und mich weiter mit engagieren, eine unter vielen, und werde mit all den Leuten, mit denen ich jetzt auch schon suchend auf dem Weg bin, mit allen Priestern, mit allen Gläubigen und so weiter auf dem Weg sein. Für mich wird sich eigentlich nur verändern, dass ich das Gefühl habe, diese brüchige römische Haut, diesen Panzer, den möchte ich gerne abstreifen.
Wie haben denn eigentlich Ihre Mitstreiterinnen, Frau Kötter, darauf reagiert, dass Sie sagen, Sie wollen diese katholische Kirche oder diese römisch-katholische Kirche verlassen?
Sehr, sehr unterschiedlich. Also die meisten, die mich persönlich kennen, die ich kenne, haben sofort Solidaritätsadressen geschrieben. Aber es gibt auch einige, deren Reaktion ich überhaupt nicht verstehe, die solche Sachen sagen wie, dann verlässt du uns ja, oder du warst ja die Hoffnung dieser Bewegung. Also um Gottes Willen, ich bin doch nicht diese Bewegung, ich bin doch nur ein Teil davon. Und selbst wenn ich mit die Idee hatte, sie zu gründen, schwingt sie doch selbst überall und wir sind weder Verein noch Verband. Wir haben keine Chefin, keine Chefs. Also wir sind ein freischwingendes Netz, wie ich immer sage. Und es gab da ein paar Reaktionen, die haben mich einfach total fassungslos und ratlos gemacht, weil sie genau so argumentiert haben, wie immer die römische Kirche argumentiert, wenn jemand anderer Meinung ist. Und ich finde, in dieser Frage gibt es einfach kein richtig und falsch. Und für mich ist es einfach eine Entscheidung meines Gewissens. Und ich habe einen Stein auf dem Herzen. Und ich weiß genau, dass dieser Stein die römische Verfasstheit dieser Kirche ist. Und deswegen wird mir ein Stein vom Herzen fallen, wenn ich diese Unterschrift geleistet habe. Das ist für mich was ganz, ganz Persönliches. Das ist für mich auch jetzt keine Politik. Ich will niemanden damit auffordern, das Gleiche zu tun. Das liegt mir total fern. Das ist etwas sehr Persönliches. Und es gibt übrigens ja auch noch persönliche Gründe, die ich auch nicht öffentlich mache, die da auch noch zukommen. Aber es ist auf jeden Fall eine Gewissensentscheidung.
Frau Kötter, gerade erst ist ein Buch von Ihnen erschienen. Der Titel heißt Schweigen war gestern. Es ist im Bene Verlag herausgekommen. Und da entwickeln Sie auch Vorstellungen von einer Art neuen Gemeinschaftswesen? Kann man das so sagen? Was ist denn da Ihre Vision?
Ja, meine Vision ist, zusätzlich zu den Strukturen, die es schon gibt und die vielleicht gut funktionieren, die auch vielleicht nicht so gut funktionieren, die Türen aufzumachen. Warum sollen wir nicht wieder Gottesdienste feiern, da wo die Leute uns einladen? In Gärten, in Wohnzimmern, unter Brücken, in Gaststätten oder sonst wo. Und so auch in Kontakt kommen mit Menschen, die mit Kirche gar nicht viel am Hut haben, die aber auch auf der Suche sind. Ich glaube nämlich, es sind ganz viele auf der Suche. Und ich denke, es kommt immer darauf an, dass wir die Türen nicht nur aufmachen und sagen, kommt doch rein, sondern dass wir wirklich rausgehen. Dass wir rausgehen ohne Netz und doppelten Boden.
Das war das SWR-Interview der Woche mit Lisa Kötter, Mitbegründerin der Frauenreformbewegung Maria 2.0. Vielen Dank, Frau Kötter.
Gerne.